Wir stehen immer noch in Psalm 69 und wollen da noch die letzten Verse zusammen genauer anschauen. Dann gehen wir weiter zu Psalm 72. Wir haben gesehen, Psalm 69 ist auch einer dieser ausführlichen Kreuzespsalmen. David hat darin die Leiden des Messias über 1000 Jahre im Voraus aufgezeichnet. Es sind die Verse 1 bis 22, die die Leiden des Herrn beschreiben, und dann kommt ein Gebet um Gottes Gericht über die Feinde des Messias von David. Dass wir das so sagen können, haben wir letztes Mal gesehen aufgrund von Römer, vom Römerbrief, wo in Römer 9 eben aus diesem Psalm zitiert wird, und diese Gerichtsverse werden David zugeschrieben. Lesen wir vielleicht nochmals ab Vers 23 bis zum Schluss des Psalms.
Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immerfort wanken. Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn ergreife sie. Ihre Wohnstatt soll verwüstet werden, und niemand wohne in ihren Zelten. Denn sie verfolgten den, du geschlagen hast, und reden gern von dem Schmerz dessen, den du hart getroffen hast. Lass sie aus einer Schuld in die andere fallen, dass sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe, schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Das wird dem Herrn besser gefallen als ein Stier, der Hörner und Klauen hat. Die Elenden sehen es und freuen sich, und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere mit allem, was sich darin regt. Denn Gott wird Zion helfen und die Städte Judas bauen, dass man dort wohne und sie besitze, und die Kinder seiner Knechte werden sie erben, und die seinen Namen lieben, werden darin bleiben.
Jawohl. Wir schauen das vielleicht nochmals an, diese Stelle im Römerbrief, die hier Psalm 69 zitiert. Schlagen wir auf, Römer 11. Es geht um die Verblendung Israels. Des Zusammenhangs wegen lesen wir bereits ab Vers 7, Römer 11, Vers 7 bis 10. Wer liest?
Wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht: Lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge, und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit.
Jawohl, also hier in Vers 9 wird zitiert aus Psalm 69, und Paulus sagt, David sagt, nicht Christus sagt. Aber wenn Paulus in Römer 14, auch aus Psalm 69, zitiert, dann bezieht er diese früheren Verse auf Christus. Lassen wir aber Römer 11 noch offen, schlagen wir einfach dazu noch auf. Römer 15, meine ich, Vers 3.
Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.
Ja, also das ist jetzt ein Zitat aus Psalm 69, Vers 10, und das bezieht Paulus auf Christus. Aber dieses Gebet um Gottes Gericht, das bezieht er auf David, der also das Gericht Gottes erbittet über sein eigenes Volk, das den Messias abgelehnt hat. Wir haben das schon gesehen in Vers 23, dieser Tisch, der zum Fallstrick werden soll. Vielleicht zur Repetition, worauf hat sich das bezogen? Welcher Tisch wurde Israel zum Fallstrick?
Der Altar.
Genau, der Altar, der wird ja in Malachi 1, wird der Altar der Tisch des Herrn genannt. Und ja, inwiefern wurde dieser Altar zum Fallstrick für Israel?
Weil sie sich in den Tempel geflüchtet haben, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Und dann sind sie da drin umgekommen.
Ja, genau. Also es war gerade um die Passazeit, als Titus den Krieg gegen Jerusalem begann. Er hat abgewartet, bis alle Festbesucher aus dem ganzen Land nach Jerusalem hineingegangen waren, zum Passafest. Und erst als die Stadt zum Bersten voll war, hat er den Belagerungsring definitiv um Jerusalem geschlossen. In 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleichgemacht und der Tempel. Und in einer sehr späten Phase des Krieges haben sich noch Abertausende, besonders im Tempelbezirk und sogar im innersten Vorhof beim Altar, haben sie Sicherheit gesucht und sind dort von den römischen Legionären brutal und gnadenlos in Massen niedergemetzelt worden. Aber dieser Altar wurde zum Fallstrick, denn das Passalam durfte man ja nicht irgendwo im Land schlachten, sondern nur beim Altar in Jerusalem. Und das hat die aus dem ganzen Land nach Jerusalem gebracht. Aber das wurde ihnen zur Falle. Nur von den messiasgläubigen Juden wissen wir, also den Judenchristen, wissen wir, dass die damals nicht mehr zum Passafest gegangen sind, sondern aufgrund von Lukas 21, Vers 20, wo der Herr Jesus gewarnt hat, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, so wisset, dass ihre Zerstörung bevorsteht. Und der Herr sagt, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in Jerusalems Mitte sind, auch auf die Berge fliehen. Denn dann kommt die Verwüstung. Und so sind alle messiasgläubigen Juden damals eben auf die Berge geflohen, über den Jordan gegangen, nach Pella, und dort haben sie Zuflucht gefunden. So ist keiner der messiasgläubigen Juden ums Leben gekommen damals. Aber für die anderen war das ein Fallstrick, bei dem laut dem Augenzeugen Josephus Flavius über 1 Million ums Leben gekommen sind. Also ganz schrecklich, dieses Jahr 70 und das einige Jahrzehnte nur nach der Kreuzigung. Und David betet weiter, lass dunkel werden, Vers 24, ihre Augen, dass sie nicht sehen. Also da bittet er um Verblendung derer, die Christus abgelehnt haben. Haben wir letztes Mal diese Stelle in Jesaja 6 über die Verblendung auch noch genauer angeschaut? Nein? Das wäre Jesaja 6. Ja? Haben wir die angeschaut? Ja gut, dann machen wir das nicht noch einmal. Dort haben wir gesehen, wie Gott auch voraussagt, dass es zu einer Verblendung Israels kommen wird. Und wir haben gesehen, dass gesagt wird, auf die Frage Jesajas, wie lange soll diese Verblendung dauern? Er sagt, bis die Städte bis das Land entvölkert ist und die Städte ohne Bewohner sind. Und wenn noch ein Zehntel im Land ist, dann werden sie nochmals dezimiert werden. Aber ein Überrest soll im Land bleiben. Gewissermaßen wie der Wurzelstock eines Baumes, den man abgeschlagen hat. Und so ist es gekommen. Das Land Israel hat sich in der weiteren Zeit ab dem Jahr 70 immer mehr entvölkert. Es gab ja nochmals einen Aufstand der Juden gegen Rom, 132 bis 135. Der wurde von Hadrian, von Kaiser Hadrian, niedergeschlagen. Und dabei sind wieder etwa 560.000 Juden ums Leben gekommen, im Krieg. Und etwa so viele, etwa gleich so viele durch Hungersnot und Seuchen. Also wieder über 1 Million Tote. Und in diesen beiden Kriegen um 70 und 135 nach Christus sind insgesamt etwa 1 Million Juden nach Babylonien geflüchtet, in den heutigen Irak. Also da sieht man, wie sich das Land entvölkert hat. Aber das war ein weiterer Prozess von Jahrhunderten, dass die Juden immer mehr aus dem Land vertrieben worden sind. Ganz wichtig war dann im 7. Jahrhundert die Eroberung Jerusalems durch die Muslime. 638. Kurz vorher, 632, stirbt Muhammad. Seine Nachfolger gehen aus der saudischen Insel nördlich weiter und erobern ein Gebiet nach dem anderen, um es dem Islam zu unterwerfen. 638 wird Jerusalem erobert. Und so kam es zu schrecklichen Unterdrückungen der Juden in der weiteren Zeit. Und das hat dazu gedient, dass immer mehr Juden aus dem Land hinausgegangen sind. So durch die Jahrhunderte hindurch, es waren ja unterschiedliche muslimische Herrscher dann an der Macht. Die letzten muslimischen Herrscher, die letzte Periode war
das Osmanische Reich.
Osmanische Reich der Türken, genau, ab 1517. Und während dem Osmanischen Reich sind Juden wieder zu gewissen Zeiten ganz massiv verfolgt und unterdrückt worden. Und das hat wieder zu einer weiteren Entvölkerung geführt. Der Tiefstand war erreicht anfangs des 19. Jahrhunderts mit etwa 5000 Juden noch im Land. Und dann kam 1882 die erste Einwanderungswelle in großem Ausmaß, damals aus Russland, zurück ins Land der Väter, 25.000. Dann kam die zweite Welle, nochmals 40.000. Und so ging das weiter, bis dann 3 Millionen gekommen sind bis heute. Und der Staat sogar wieder gegründet wurde. Aber Jesaja 6 sagt, wie lange soll die Verblendung gehen? So lange, bis das Land eben in einem Prozess ständig entvölkert wird. Ja gut, dann müsste also in der Judenmission eine Wende feststellbar sein im 19. Jahrhundert. Denn dort kam ja die Wende. Und genau dort kam die Wende in der Judenmission. Ab dem 19. Jahrhundert haben sich aber Tausende von Juden bekehrt. Also völlig im Gegensatz zu dem, was früher war. Es war so schwierig mit Judenmission. Ich glaube, ich habe das auch erwähnt, noch mit Luther, oder? Wie er so anfangs dachte, ja, wenn da in Europa eine solche Erweckung ausbricht und die Menschen die Gnade Gottes durch das Evangelium erkennen, jetzt werden die Juden sich auch bekehren. Und er war so enttäuscht, dort gab es überhaupt kein Echo. Es waren Tausende von Mönchen und Nonnen, die aus den Klöstern hinausgegangen sind, weil sie Gottes Gnade ohne Werke, allein durch Glauben erkannt haben, bei den Juden nichts. Und das hat ihn dazu verführt, dass der spätere Luther dann so verbitterte Dinge über die Juden geschrieben hat. Ein verstocktes, verbohrtes Volk, das eben nicht glauben will. Und das war natürlich ganz übel. Aber es ist wichtig, dass man diese Dinge weiß, gerade in der Diskussion, wenn Luther dann völlig falsch eben missbraucht wird, muss man sagen, halt. Das ist erstmal der späte Luther, das ist nicht das gleiche wie der frühe Luther. Und der späte Luther ist aus diesen und diesen Gründen in diese Verirrung gekommen, aber eigentlich war Luther ein Mann, der die Juden liebte und missionieren wollte. Aber in dieser Zeit war das eben noch so schwierig. Aber ab dem 19. Jahrhundert hat sich das so geändert. Und man denkt heute, dass es weltweit etwa 300.000 bekehrte Juden gibt, die also glauben, dass der Jesus der Messias ist und dass er Gott und Mensch in einer Person ist. Also, ganz klar, die neutestamentliche Lehre, wer ist Jesus Christus, anerkennen, weil sie auch mit dem Alten Testament 100% übereinstimmt. Und man nimmt an, dass etwa seit den 1960er Jahren ca. 100.000 Juden zum Glauben gekommen sind. Und wenn man das eben umrechnet auf weltweit 13 Millionen Juden, so ist der Prozentsatz wohl deutlich höher, als wie Deutsche oder Schweizer sich heute bekehren. Ich meine, man muss denken, diese 100.000, die haben nicht gläubige Eltern gehabt, sondern die kommen quasi aus einem Hintergrund, wo man sich da gegen das Evangelium gesperrt hat, und die sind zum Glauben gekommen. Also könnte man das umgerechnet auf die Bevölkerung Deutschlands heute so hochrechnen, dann müsste man sagen, ja, so und so viel, 100.000 Deutsche müssten sich bekehrt haben aus nicht-christlichen Häusern ab den 60er Jahren, muss man sagen, nein, das wäre eine Erweckung. Ist nicht so. Also genau da ist diese Wende gekommen. Und jetzt in Psalm 69 wird auch die zukünftige Wende angekündigt in Vers 36. Also das Gericht sollte zwar kommen, wie wir gesehen haben, und hat sich grausam erfüllt, aber Gottes Gnade sollte auch kommen. Wer liest 36?
Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen, und man wird dort wohnen und sie besitzen.
Jawohl. Also, es ist nicht so, dass Gott das jüdische Volk als Volk einfach definitiv auf die Seite gestellt hätte. Psalm 69 macht deutlich, genauso wie Römer 9 bis 11 im Neuen Testament deutlich machen, Gott hat sein Volk gewissermaßen auf die Wartebank gesetzt. Wegen der Kreuzigung des Messias. Ein Teil, nicht alle, sind verstockt worden. Darum sagt Römer 11, Vers 25 ganz klar, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Nicht allen. Das ist also wichtig. Und natürlich müssen wir sagen, ja, aber ein großer Teil, der größte Teil ist verstockt worden. Aber es ist nur ein Teil. Es gab immer solche, die sich durch alle Jahrhunderte hindurch bekehrt haben. Im ersten Jahrhundert waren das Zehntausende, sagt uns Apostelgeschichte 21. Dort wird ja Paulus erzählt, siehe, wie viele Zehntausende, im Griechischen Myriaden von Juden es gibt, die glauben. Und sind alle Eiferer für das Gesetz. Aber in den späteren Jahrhunderten hat eben die Zahl abgenommen. Das ging bis ins 19. Jahrhundert, wo das wieder richtig begonnen hat. Aber nun sagt eben Psalm 69, es gibt eine Wende. Gott wird sich Zions annehmen, die Städte Judas wieder bauen. Und das hat begonnen eben mit der ersten Einwanderungswelle 1882. Und da hat auch die jüdische Bevölkerung in Jerusalem wieder sich begonnen, richtig zu entwickeln. Heute ist das eine der Großstädte Israels. Neben welchen Ballungszentren?
Tel Aviv.
Tel Aviv, genau. Und Haifa. Was war übrigens Tel Aviv im Alten Testament?
Jaffa.
Ja. Also es war eigentlich so, Jaffa oder Joppe, im Neuen Testament, das Gleiche, das war ja der große Schiffshafen im Altertum von Israel. Das ist auch der Hafen, wo Jona hingegangen ist, seine Fahrkarte gekauft hatte, ja, und beziehungsweise das Fährgeld bezahlt hatte, um dann nach Spanien zu fliehen. Tel Aviv wurde 1909 auf den Wüstensand neben Jaffa gebaut. Und ist natürlich dann immer größer geworden, sodass Jaffa dann eben ein Vorort aber wurde, der völlig eigentlich mit Tel Aviv eben zusammengewachsen ist. Und die in Haifa, was war dort im Alten Testament? Welche wichtige Stadt? Im Alten Testament. Akko, etwas nördlich, ja, von Haifa. Ja, Akko. Im Neuen Testament ist das Ptolemais. Da ist der Paulus auch hingegangen und hat Brüder besucht in der Apostelgeschichte. Und eben Haifa wurde im 20. Jahrhundert ein starkes jüdisches Ballungszentrum. Und Akko ist natürlich jetzt auch gewissermaßen mit dem verhängt. Ja, das sind also diese Hauptballungszentren. Hier steht, Gott, denn Gott wird Zion retten. Zion ist ein Name für Jerusalem, aber ganz besonders für, wofür in Jerusalem? Der Tempelberg, genau. Der Tempelberg ist Zion. Und weil eben Jerusalem ursprünglich zur Zeit von David, ein Städtchen war am Südabhang des Berges Zion oder Moria, wird Zion eben oft in der Bibel verwendet, auch für Jerusalem. Aber es ist ganz besonders der Tempelberg in Jerusalem. Und nun, 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, am 14. Mai, da gehörte eben der Berg Zion, der Tempelberg, nicht zum Staatsgebiet. Weil die UNO das so beschlossen hatte, im November 1947 bei der großen Abstimmung, dieses Gebiet Ostjerusalem soll internationalisiert werden. Aber die Araber haben dann nach der Staatsgründung sind sie mit den Armeen einmarschiert und da hat die Engländer haben das Maul gehalten. Man muss das so sagen, das war eine ganz traurige Geschichte, wie die sich damals verhalten hatten. Die UNO hat das Maul gehalten und da hat man es akzeptiert, einfach Jordanien hat Ostjerusalem in die Hand gekriegt und dann durch eine Mauer abgetrennt, bis 1967 dann im Sechstagekrieg Israel die Hand draufgelegt hat und die Stadt vereinigt hat. Das war natürlich auch wieder ein ganz entscheidendes Ereignis in diesem Prozess, denn Gott wird Zion retten. Aber es ist noch nicht das Endziel. Das Ganze ist ein Prozess. Dieser Prozess wird übrigens sehr schön beschrieben in Joel 4, beziehungsweise 3, je nach Bibelausgabe. Es gibt unterschiedliche Kapitelzählungen. Joel 3, Verse 1 und 2 oder 4, 1 und 2. Wer liest? Man hört die Stimme des Herrn Jesus, des Messias.
Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde das selbst mit ihnen rechten und über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter den Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das losgeworfen.
Ja, bis dahin. Also, der Jesus sagt, in jenen Tagen und zu jener Zeit, das ist ein Ausdruck, der immer wieder in der Prophetie vorkommt und besonders die Endzeit meint. In jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Also wird klar, das ist eine Zeitperiode, in der dieses Schicksal des Landes Juda und der Stadt Jerusalem eine Wende erfährt. Und das hat so richtig begonnen eben 1882 mit der ersten Einwanderungswelle und den weiteren Einwanderungswellen bis hin zur Staatsgründung 1948 und dann zur Eroberung und Wiedervereinigung zur Eroberung Ostjerusalems und zur Wiedervereinigung der Stadt Jerusalem. Aber dieser Prozess geht noch weiter. Nur ist jetzt eben auffällig, der Herr sagt, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln. Und er wird dort im Tal Josaphat, ein anderer Name für das Tal Kidron, das in Ostjerusalem den Ölberg und den Tempelberg trennt, da wird er mit ihnen rechten. Das heißt also, in dieser Zeit wird er auf der Erde sein. In der Zeit, in der dieses Schicksal gewendet wird. Das ist doch schon interessant, denn das macht deutlich, wir leben in dieser Zeitepoche, in der Jesus Christus kommen wird. Und er wird rechten dann mit den Völkern, heißt es, worüber?
Über ihr Verhalten Israel gegenüber.
Ja, genau, und zwar ausgesprochen, welches Verhalten?
Weil sie Land verteilt haben, abgegeben
haben. Das Land geteilt. Der wird einem schwül, oder? Ich meine, wenn man schon denkt, was hat England gemacht? Die haben ja im Ersten Weltkrieg haben sie Palästina erobert. So nannte man das heutige Land Israel mit dem heutigen Jordanien. Das war Palästina. Und bereits 1921 haben sie den ganzen Ostteil mit 77% abgeteilt für die Araber, für einen arabisch-palästinensischen Staat. Daraus wurde dann Jordanien. Und da haben sie die erste Teilung Palästinas vollzogen. Und die zweite Teilung war dann eben?
Ja, die Teilung, die dann 1947, 48...
Nach dem Zweiten Weltkrieg, genau. 1947, das war auch wieder eine Teilung. Den Rest Palästina wollte man den Juden nicht geben, man hat das nochmals geteilt. Und zum Beispiel den Tempelberg ausgeklammert.
Und jetzt wollen ja die Palästinenser noch weitere Gebiete haben.
Klar. Und wieder macht die Welt Druck und hilft mit, dass man da eben nochmals Land abgibt, das Land teilt. Aber da wird einem schwül, wenn hier der Richter der Welt sagt, ich werde dort... Im Kidron-Tal werde ich sitzen und werde mit ihnen abrechnen darüber, weil sie mein Land geteilt haben. Ja, eben Gott wird Zion retten. Von da sind wir ausgegangen. Psalm 69, Vers 36. Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen. Und das erleben wir ja eben seit über 120 Jahren, wie diese Städte Judas wieder aufgebaut werden und lebendige Städte mit pulsierendem Leben geworden sind.
Herr Rosche, ich habe eine Frage.
Ja.
Warum wird hier nur Juda genannt und nicht die anderen Stämme?
Die anderen Gebiete werden an anderen Stellen erwähnt. Jetzt hier wird speziell eben Zion, die Hauptstadt des Stammesgebietes von Juda erwähnt. Und Juda, weil das eben der führende Stamm war, aus dem der Messias kommen sollte. Und weil es jetzt hier geht um Psalm 69, um die Verwerfung des Messias, der aus dem Stamm Juda kam. Und da hatte der Stamm Juda eben eine ganz besondere Verantwortung in der Verwerfung des Messias. Und darum wird hier eben betont, dass aber Gott eben trotzdem das Schicksal wenden wird, Zion retten wird und die Städte Judas bauen wird. Ja, und noch etwas aus diesen Versen sollten wir genauer anschauen. Ich glaube, wir haben noch nicht Vers 26 angeschaut in Verbindung mit der Erfüllung in Judas. Judas hat ja Selbstmord gemacht. Dieser Apostel, der seinen Herrn verraten hatte. Und Petrus zitiert dann in Apostelgeschichte 1 aus Psalm 69, um zu erklären, was da geschehen ist. Schlagen wir auf Apostelgeschichte 1. Liest uns jemand den längeren Abschnitt vor von Vers 15 bis 20.
Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen: Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat, über Judas, der denen, die Judas festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es hat allen und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Hakeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist.
Und jetzt kommt's.
Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit...
Das reicht bis hierher. Ja. Also jetzt erklärt Petrus, jetzt muss ein Ersatz muss gewählt werden für Judas, der seinen Platz einnehmen kann. Aber er erklärt also das Schicksal des Judas mit dem Buch der Psalmen. Seine Wohnung werde Wüste und es sei niemand, der darin wohne. Das ist ein Zitat aus Psalm 69, Vers 26. Und das andere, sein Aufseheramt empfange ein anderer, das ist Psalm 109, Vers 8. Da kommen wir ja später dazu, Psalm 109. So hat sich das erfüllt. Aber wichtig ist noch, wenn wir Psalm 69, 26 da lesen, im Alten Testament, dann ist es in der Mehrzahl, verwüstet sei ihre Wohnung, in ihren Zelten sei kein Bewohner. Also es ist das Gericht über die Feinde des Herrn, aber dieses Gericht hat sich ganz besonders eben in Judas, der seinen Herrn verraten hatte, eben erfüllt. Aber es beschränkt sich nicht darauf. Das hilft uns eben auch, die Prophetie besser zu verstehen. Also man kann in einem prophetischen Vers kann man eine bestimmte Erfüllung sehen, auf eine Person bezogen, aber das beschränkt sich nicht darauf. Denn die Schrift sagt es ja in der Mehrzahl. Aber in dem Fall von Judas hatte sich damals dieses Gericht bereits ganz anschaulich vollzogen. Und für die größeren Massen kam das erst im Jahr 70. Ja, und dann noch ein Punkt, sollte uns besonders beschäftigen, Vers 29. Wer kann das vorlesen?
Tilge sie aus dem Buch des Lebens, sie soll nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten.
Jawohl, das ist nun interessant. Aus dem Grund, ja, wenn David hier das Gericht über sein eigenes Volk ausspricht, dann spricht er ja über Menschen, die nicht bekehrt waren und die den Herrn damals verworfen hatten als Messias. Ja, aber wenn er sagt, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens, was bedeutet das?
Dass sie drinstehen.
Dass sie drinstanden. Ja, und das ist vielleicht ein Schock für manchen Sonntagsschullehrer oder Sonntagsschullehrerin, die gesagt haben den Kindern, wenn ihr den Herrn Jesus als euren Retter aufnimmt, dann werdet ihr ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Oder? So geschehen. Ja, aber da muss man sich fragen, wo steht das in der Bibel, dass man bei der Bekehrung ins Buch des Lebens eingeschrieben wird? Hätte jemand eine Belegstelle dafür?
In der Offenbarung steht doch was, oder?
In der Offenbarung, was steht dort?
Ich weiß nicht, was steht.
Offenbarung 3,5.
Offenbarung 3,5, da wird das Buch des Lebens erwähnt, ja. Aber was, ja, was steht dort? Ja? Ja, wir kommen jetzt langsam auf diese Spur, eben weil wir feststellen, ja, das sind ja, nach Psalm 69 sind ja ungläubige Menschen, die standen im Buch des Lebens und wurden, sollten gelöscht werden. Ja, was sagt Offenbarung 3, Vers 5? Wer liest vor?
Seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen
Also der Herr sagt zur Gemeinde in Sardes diese Worte und er sagt, wer von euch überwindet, der wird nicht ausgelöscht werden. Aber da steht also nicht, wer sich bekehrt hat, ist dann eingeschrieben worden. Ja, so wird es auch genannt in der Offenbarung, das ist ein längerer Name, das ist das gleiche Buch. Das Buch des Lebens des Lammes, von Grundlegung der Welt dann, Offenbarung 13, Vers 9. Da geht es um die antichristliche Zeit, bereits nach der Entrückung der Gemeinde. Der Diktator von Europa ist dieses Tier aus dem Meer, das da beschrieben wird in Offenbarung 13. Lies doch mal, Reinhold, Vers 8.
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes vor Grundlegung oder von Grundlegung der Welt an.
Ja, also hier wird das Buch des Lebens genannt das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Es ist das gleiche Buch. Und von diesen Menschen, die eben das Tier anbeten, von denen wird da was gesagt?
Dass sie nicht von Anfang an im Buch des Lebens waren.
Ja, steht, dass sie nicht waren. Wie steht es genau?
Geschrieben.
Wie geschrieben?
Geschrieben stehen.
Stehen, das ist aber Gegenwart, oder? Deren Namen nicht geschrieben ist oder nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens. Das heißt, auf diesen Zeitpunkt bezogen, dann, wenn sie diesen Diktator sogar göttlich verehren werden, dann wird gelten, ihr Name steht nicht in dem Buch des Lebens. Aber es steht da nicht, dass er nie eingeschrieben worden war. Aha, ja, ich verstehe. Es ist ein bisschen kompliziert. Die Zeitform im Griechischen ist ein Perfekt. Und das Perfekt bezeichnet eine Handlung, die in der Vergangenheit geschehen ist und die aber immer noch gültig ist jetzt. Und von diesen Menschen hier wird gesagt, dass sie nicht im Buch des Lebens stehen. Zu dem Zeitpunkt. Also das Ganze wird, es wird gesagt, also von ihnen kann nicht gesagt werden, sie waren eingeschrieben und stehen jetzt noch. Nicht wahr? Wenn nur gesagt werden sollte, sie sind nie eingeschrieben worden, dann hätte Johannes die Zeit vom Aorist benutzt. Dann würde das bedeuten, sie waren nie eingeschrieben im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an. Aber was er sagen will, ist nicht, dass sie nie eingeschrieben worden sind, sondern dass sie eben nicht mehr eingeschrieben stehen. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt. Und darum benutzt er das Perfekt. Genau gleich ist der Fall in Kapitel 17, wo Vers 8. Wer liest?
Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sind.
Jawohl. Auch da wieder benutzt Johannes die Zeitform Perfekt. Oder auf Deutsch ist es Perfekt, eine ganz normale Zeitform, oder?
Ja.
Ich bin gegangen, das ist Perfekt. Aber im Griechischen verwendet man die Perfektform sehr selten. Wenn man erzählt, benutzt man Aorist. Und jedes Mal, wenn man das Neue Testament liest, und da fällt einem auf, da ist aber Perfektform. dann muss man automatisch aufhorchen. Warum wird die Perfektform benutzt? So muss man das Neue Testament lesen. Und hier an diesen beiden Stellen ist die Perfektform, die eben sagen will, eine Handlung in der Vergangenheit, die anhält bis jetzt. Und Johannes sagt, diese Menschen, die stehen nicht geschrieben in diesem Buch. Nicht, die sind nicht eingeschrieben worden in dieses Buch, ja? Genau.
Dass sie überhaupt vom Grundlegung der Welt an eingeschrieben werden. Also, besteht an.
Ja, also daraus.
Die zum Leben kommt, ist eingeschrieben. An anderer Stelle.
Also, das ist, man kann so sagen, Gott führt dieses Buch ab Grundlegung der Welt. Und er hat alle Menschen eingeschrieben, die je geboren werden sollen. Weil Gott ein Gott ist, der das Leben will. 1. Timotheus 2, Vers 4, unser Rettergott. Der nicht will, dass, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt habe ich es beim Zitieren fast verwechselt, mit 2. Petrus 3, Vers 9, da heißt es von Gott, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle gerettet werden. Also Gottes Heilswille gilt für jeden Menschen. Er hat ihn im Buch des Lebens eingeschrieben. Aber wenn die Gnadenzeit eines Menschen abläuft, hier auf Erden, und er hat die Gnade Gottes nicht in Anspruch genommen, dann wird er ausgelöscht. Und darum wird dann von diesen Menschen, die das Tier anbeten werden, gesagt, ihre Namen stehen nicht geschrieben. Und auf Deutsch hat man hier Präsenz genommen. Der Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an. Natürlich, ihr Name war eingeschrieben, aber dadurch, dass er eben gelöscht worden ist, steht er jetzt zu diesem Zeitpunkt von Offenbarung 13 und Offenbarung 17 nicht mehr drin. Also das ist eine gewaltige Entdeckung. Das Buch des Lebens, Gott schreibt jeden Menschen ein. Und wenn der Mensch eben das Heil verwirft, und im Psalm 69 geht es um Menschen, die haben Christus, den einzigen Retter, abgelehnt, dann sagt David, ihre Namen sollen ausgelöscht werden, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Sie sollen nicht mehr darin stehen, zusammen mit den Gerechten, die durch Glauben gerecht geworden sind. Und also das zerschlägt den Calvinismus. Denn der Calvinismus sagt, Gott habe nur eine bestimmte Zahl aus der ganzen Menschheit ausersehen, dass sie gerettet werden sollen. Aber das Neue Testament lehrt, dass Gott will, dass alle errettet werden. Also Gott will das Heil für alle. Er schließt nicht eine bestimmte Gruppe von vornherein aus. Und gerade die Entdeckung, dass Gott also jeden Menschen einschreibt ins Buch des Lebens, macht klar, Gott hat nicht nur eine bestimmte Anzahl fürs Leben vorgesehen und die anderen, die gehen verloren. Warum? Calvin hat gesagt, ja, der Mensch ist böse und diese Menschen wollen auch nicht gerettet werden. Aber die könnten auch nicht gerettet werden. Das ist der Punkt. Und die biblische, die Allversöhnung, die wird auch zerschlagen. Die Allversöhner sagen, alle Menschen werden einmal gerettet. Aber das ist eben nicht wahr, denn Gott löscht Menschen aus dem Buch des Lebens aus. Aber Gott wird ihnen einmal sagen können, ihr habt nicht gewollt. Ich habe euch eingeschrieben. Aber weil ihr abgelehnt habt, seid ihr gelöscht worden. Und darum ist das Buch des Lebens so wichtig, wenn es um die ewige Verdammnis geht, Offenbarung 20. Da wird das Buch des Lebens wieder geöffnet. Nicht, weil Gott nicht wüsste, wer darin steht, aber um das zu dokumentieren, denn das ist eine Gerichtsverhandlung. Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Liest das jemand noch vor?
Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, klein und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.
Jawohl. Also wenn zu diesem Zeitpunkt der Name nicht mehr drin ist im Buch, dann ist es ein Grund, um verworfen zu werden, auf ewig. Und, aber da wird deutlich, Gott wollte das Heil für jeden, aber schlussendlich wird nicht jeder Mensch gerettet werden, denn alle, die das Heil ausgeschlagen haben, wer Christus verwirft, wird ewig verloren gehen. Ja?
Wurde in Psalm 139, Vers 16,
ja,
denn da das Buch des Lebens gemeint?
Unbedingt, ja, wir können das auch kurz aufschlagen. Da spricht David über seine Bildung im Mutterleib. Er nennt es aber nur dein Buch, oder? Ja, klar, das ergibt die Frage. Ich wiederhole, wir schlagen auf Psalm 139. Die Frage ist, meint Psalm 139 das Buch des Lebens, wenn da von einem Buch gesprochen wird in Versen 15 und 16? Liest jemand vor?
Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war.
Jawohl. Also David spricht hier über seine Bildung im Mutterleib und sagt, nicht verborgen, war er vor Gottes Augen, damals im Mutterleib, meinen ungeformten Knäuel, Vers 16, hebräisch Golem, meint ein unausgebildeter Knäuel. Deine Augen sahen ihn und alle Lebenstage, die noch kommen sollten, die waren in dein Buch eingeschrieben. Ja, was steht da drin in diesem Buch? Die Lebenstage. Das ist das Buch des Lebens. Und es geht ja hier um David, der gebildet wird im Mutterleib, und darum ist dieses Buch erst recht, steht da in Verbindung mit dem Leben des Menschen. Das Buch des Lebens. Aber David sagt hier nicht, zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann später bekehrt hatte, David war ein alttestamentlich Bekehrter, da hast du mich eingeschrieben. Nein, er kann sagen, dass eben in diesem Buch, da waren Davids Lebenstage schon längst eingeschrieben. Und auch damals, als er eben im Mutterleibe gebildet war, da war das alles schon eingeschrieben. Ja?
Noch eine Stelle, in 2. Mose geht es auch noch ums Auslöschen aus einem Buch.
Ja, ich komme gleich noch darauf zurück. Ich mache noch schnell hier fertig. Es gibt natürlich noch viele, viele, viele mehr Stellen. Es gibt von mir dazu eine CD zum Thema das Buch des Lebens, wo ich versuche, alle Stellen im Alten und Neuen Testament über das Buch des Lebens zu behandeln. Das vielleicht nur als Tipp. Wir können jetzt nicht auf alle eingehen, aber auf 2. Mose gehen wir noch ein. Auf jeden Fall. Ja.
Ist nicht diese Stelle, die wir gerade zitiert haben, mit einer der Gründe für die ganze Diskussion um die sogenannten Stammzellen?
Ja.
Weil dort das Leben im Grunde genommen schon begonnen und, wie hier geschrieben steht, man im Buch des Lebens eingezeichnet ist?
Ja, diese Stelle hier ist eine ganz wichtige Stelle, um zu zeigen, dass Gott den Menschen auch im Mutterleib eben als einen wirklichen Menschen betrachtet. Und nicht, wie gewisse Evolutionisten denken, ja nein, das ist so eine Art Hohltier, ein Mehrzeller, oder? Ein Zellhaufen. Nein, sondern hier kann David bereits sagen, deine Augen haben meinen ungeformten Knäuel. Und es ist also Da bezieht er sich auf einen ganz frühen Bereich der Embryonalentwicklung und sagt, und meine Lebenstage waren eingeschrieben. Also der Mensch wird nicht Mensch, sondern der Mensch ist Mensch. Schon eben in seiner, von seiner Bildung im Mutterleibe her. Ja, darum ist diese Stelle also ganz besonders wichtig. Das ist übrigens auch noch interessant aus diesem Grund, weil in der Medizin des 19. Jahrhunderts glaubte man, der Mensch sei im frühesten Stadium seiner Entwicklung im Mutterleib sei ein kleines Männchen. Die Mikroskope waren noch nicht so gut damals und man glaubte im 19. Jahrhundert, dass die männliche Samenzelle eigentlich die Form eines kleinen Männchens habe. Und dieses kleine Männchen entwickle sich dann eben in 9 Monaten zu einem etwas größeren Männchen von ca. 50 Zentimeter oder beziehungsweise zu einem Weibchen. Aber unglaublich, das war moderne Wissenschaft. Und dabei schreibt David vor über 3000 Jahren, meinen Golem, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Das war korrekt. Das ist also auch von daher eindrücklich, diese Stelle. Ja, also kurze Antwort, es ist das Buch des Lebens hier und auch da wird deutlich, der Mensch wird nicht bei der Bekehrung eingeschrieben, sondern bereits im Mutterleib kann er sagen, ich war eingeschrieben. Der Zeitpunkt wird da nicht erwähnt, sondern sagt einfach, meine Lebenstage waren eingeschrieben in dein Buch. Und eben diese Stellen, Offenbarung 13 und 17, die machen klar, dass Gott eben dieses Buch begonnen hat zu führen, ab Grundlegung der Welt. Da hat er die ganze Menschheit schon gesehen, die kommen wird. Hat sie eingeschrieben. Und wenn dann der Mensch geboren wird, kann er sagen, meine Lebenszeit ist eingeschrieben in ein Buch. Und wenn er die Gnadenzeit ablaufen lässt, ohne die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen, ohne seine Sünden Gott zu bekennen, dann wird er gelöscht. Das ist spätestens bei welchem Zeitpunkt?
Beim Tod,
ja. Aber nicht unbedingt erst dann. Wahrscheinlich wären wir erschreckt, dass es wahrscheinlich bei vielen Menschen schon früher geschieht. Ich meine, beim Pharao in Ägypten sehen wir, er hat sein Herz 6-mal verhärtet. Und beim 7. Mal heißt es, dass Gott sein Herz verhärtete. Von dort an konnte er nicht mehr. Bei Saul sehen wir auch keine Buße mehr später. Ja. Ja, es heißt eben bei ihm, dass er nicht, dass er Gott, heißt es, er habe Gott nicht gesucht, aber in einer anderen Stelle heißt es, er habe Gott gefragt. Das sind im Hebräischen 2 verschiedene Wörter, also er hat Informationen von Gott haben wollen und Gott hat nicht mehr geantwortet. Aber es wird von ihm gesagt, er habe Gott nicht gesucht, darasch ist den Herrn suchen, seine Gemeinschaft, seine Nähe suchen, das hat er nicht getan. Ja, also es kommt der Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich ist und dann wird der Mensch gelöscht. Und darum sagt eben Psalm 69, als sie den Herrn verworfen haben, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens.
Okay, ja? Und zwar, du hast vorher gesagt, es ist eine Dokumentation bei einer Gerichtsverhandlung, dieses Buch des Lebens.
Ja. Nein, die Dokumentation, meine ich, die bezieht sich auf die, wenn Gott, also das heißt Gott, der Sohn, auf dem großen weißen Thron sitzen wird, Offenbarung 20. Und alle verlorenen Gestorbenen werden dann erscheinen nach dem tausendjährigen Reich. Und die werden dann gerichtet nach den Büchern, die ihre Taten in ihrem Leben verzeichnen. Und dann wird das Buch des Lebens als Dokument genommen, um zu beweisen, dein Name steht nicht mehr drin.
Das heißt, für uns hat es heute kein Wert oder keine Bedeutung, das Buch des Lebens.
Doch.
Wir werden weniger alle eingeschrieben und vor dem Tod fallen dann manche noch aus.
Ja, aber es ist von großer Bedeutung, dass man im Buch des Lebens drinsteht. Darum erwähnt das David auch im Psalm 139.
Ja, aber es gibt ja keine Sicherheit, weil ich kann ja jederzeit gestrichen werden. Oder?
Ja, aber gerade die Stelle in Offenbarung 3, Vers 5, da sagt der Herr, wer überwindet, den werde ich nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und wer sind nun die Überwinder? Ja? Wo steht das? Der gleiche Johannes, der die Offenbarung schrieb, Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, den werde ich nicht auslöschen, der hat auch geschrieben, 1. Johannes 5, Vers 4.
Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
Jawohl. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Der wahre Wiedergeborene überwindet die Welt und darum darf sich der Wiedergeborene umso mehr freuen. Mein Name wird nie mehr ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, der Herr Jesus spricht ja dieses Wort in Offenbarung 3 zur Gemeinde in Sardes. Und man kann zu einer Gemeinde gehören, aber das heißt noch lange nicht, dass jemand wiedergeboren ist. Und er sagt, den Wiedergeborenen, das heißt denen, die überwinden, ich werde ihren Namen nicht auslöschen. Das ist der Punkt. Wenn jemand mich fragt, glaubst du, dass ein Christ wieder verloren gehen kann? Sage ich, ja, natürlich. Ja, anders gefragt, glaubst du, dass ein Gläubiger wieder verloren gehen kann? Natürlich wird ein Gläubiger verloren gehen können. Glaubst du, dass ein Wiedergeborener wieder verloren gehen kann? Nein. Auf keinen Fall. Und es gibt keine Stelle, die so etwas sagen würde, aber das Gegenteil schon. Und alle Stellen, mit denen man die Heilssicherheit in Frage stellt, das sind Stellen, da haben wir nicht die Ausdrücke Wiedergeborener oder Kind Gottes oder Auserwählter. Sobald diese Ausdrücke stehen, das sind die eindeutigen Ausdrücke, dort haben wir keine Heilsunsicherheit. Aber sobald es heißt, Lukas 8 zum Beispiel, in dem Gleichnis, der Same, der auf der Steine gefällt, das sind die, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Und sie glauben für eine Zeit. Und wenn Verfolgung kommt, fallen sie ab. Ja, in dem Sinn, ihr Glaube war auch zeitlich beschränkt. Ja. Also, aber den Wiedergeborenen, denen gibt Gott die Gabe des Beharrens. 1. Petrus 1, Vers 3 sagt Petrus, der Vater hat uns wiedergeboren, Gott der Vater hat uns wiedergeboren. Und dann in Vers 5 sagt er, durch seine Macht wird unser Glaube bewahrt bis ans Ende. Also darum, für die Wiedergeborenen ist das Buch des Lebens eben ein Thema der Freude, denn es ist das Buch, wo sie drin stehen werden in alle Ewigkeit. Ja, jetzt machen wir Pause, 20 Minuten, und wenn es noch Fragen gibt, können wir nochmals kurz darauf zurückkommen. Und sonst gehen wir dann weiter zu Psalm 72. Es wurde noch gefragt in der Pause, gibt es noch andere Bücher außer dem Buch des Lebens? In Offenbarung 20 haben wir ja gelesen von weiteren Büchern, die beim letzten Gericht geöffnet werden. Jawohl, einerseits gibt es das Buch der Werke, denn Offenbarung 20, 11 bis 15 sagt ja, dass die Menschen gerichtet werden nach ihren Taten, die geschrieben waren in den Büchern. Also Gott verzeichnet alle Taten der Menschen. Nicht, weil er das als Erinnerung bräuchte, Gott weiß alles, aber auch wieder zur Deklaration. Die Menschen versuchen so vieles in ihrem Leben zu vertuschen. Und dabei werden wir einmal sehen, es ist alles dokumentiert. Auch das, was in der größten Finsternis geschehen ist. Dann gibt es aber weitere Bücher, zum Beispiel erwähnt ein Engel gegenüber Daniel, das Buch der Wahrheit. Ich gebe nur die Stelle kurz an. In Daniel 11. Das heißt, 10, Vers 21. Doch will ich dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und es ist kein einziger, der mir wieder jene mutig beisteht, als nur Michael. Und dann ab Kapitel 11 erklärt er, was in diesem Buch der Wahrheit im Himmel drin steht. Das sind all diese Prophezeiungen, die da in Daniel 11 kommen. Ich habe das mal ausgezählt, das sind Prophezeiungen, 150 Prophezeiungen, die alle schon in Erfüllung gegangen sind, bis Vers 35. Und dann springt ab Vers 36 die Prophetie in die Endzeit und da geht es dann weiter. Also, dieser Engel kannte dieses Buch der Wahrheit im Himmel, hat es Daniel mitgeteilt und daraus ist dann auch Daniel 11 und 12 geworden. Ein weiteres Buch wird erwähnt in den Psalmen, das Buch der Tränen. Gott sagt, dort sagt der Psalmist, dass Gott alle seine Tränen als ein Umherirren, alle seine Not eben aufschreibt. Das Buch der Tränen. Und dann wird erwähnt in Hesekiel 11 das Buch des Hauses Israel. Also ein Verzeichnis, das Gott ganz speziell führt im Blick auf das Volk Israel. Das sollte Hesekiel 13 sein. Ja, kann man für sich nachschauen. Also es gibt eine ganze Serie von verschiedenen Büchern, die Gott führt und ganz besonders wichtig natürlich, in Psalm 119 wird gesagt, dein Wort steht in den Himmeln auf ewig. Die Bibel, natürlich. Die werden wir am Himmel sehen. Das ist nicht nur für die Erde. Die Bibel ist auch im Himmel vorhanden. Gehört also auch zu diesen Büchern Gottes. Dann habe ich noch gesagt vor der Pause, wenn es jetzt noch weitere Fragen gäbe zu diesem Themenkomplex der Heilsgewissheit, die wir behandelt haben, dann wäre jetzt Gelegenheit. Ja, bitte?
Ich habe eine Frage, und zwar, kann man es dann so interpretieren, dass die Kinder im Buch des Lebens drinne stehen, auch wenn sie jetzt von der Erbsünde her belastet sind, aber trotzdem dann gerettet sind, wenn sie jetzt vorher sterben, bevor sie sich entscheiden können?
Ja, es ist so, das zeigt auf jeden Fall, dass Gott eben das Leben für alle Menschen will. Und das ist so, dass wir also wissen können, die Kinder sind in diesem Buch drin. Jetzt stellt sich einfach die Frage, es ist, wenn man jetzt einfach als absolute Lehre sagen würde, alle Kleinkinder, die sterben, die sind auch 100% errettet, dann würde man mehr sagen, als was die Bibel sagt. Es ist aber so, dass in Matthäus 18 sagt der Herr Jesus, es geht dort um die kleinen Kinder, und er sagte, der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Und also hat Gott auch gerade im Blick auf die Kinder einen Heilsplan. Aber die Frage stellt sich doch, wird Gott eben diesen Menschen, die zum Beispiel auch, sagen wir, mit starker geistiger Behinderung geboren werden, nicht auch die Möglichkeit geben für eine persönliche Entscheidung. Aber das müssen wir Gott überlassen. Wir können nicht mehr sagen, als was die Heilige Schrift uns sagt. Aber die Tatsache, dass eben Gott alle ins Buch des Lebens eingeschrieben hat, die spielt in diesem Zusammenhang eine ganz entscheidende Frage im Blick auf das Heil der Kleinkinder. Ja.
Alle Zeit das Angesicht des Vaters schauen werden, wenn im Himmel ist.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass wir in der Lehre so weit gehen dürfen, dass sie zur Brautgemeinde gehen.
Nein, das sowieso nicht, klar. Und eben, ich habe mich jetzt bewusst ein bisschen neblig ausgedrückt, oder? Weil ich nicht mehr sagen möchte, als was die Bibel ausdrücklich sagt. Ja, aber eben gerade was die Kinder anbetrifft, das dürfen wir eben in die Hand dieses Gottes legen, der sagt in 1. Mose 18, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Gott begeht keine Fehler. Ja.
Jesus ist doch in die unteren Örter gegangen nach seinem Tod und hat dort gepredigt. Und da ist doch wahrscheinlich auch die Möglichkeit eben dafür da, wahrscheinlich für solche Menschen oder für solche Fälle, dass sie sich entscheiden können.
Es ist so, dass mit dem Predigen, das ist ja die Stelle in 1. Petrus 3, nicht wahr?
Ja.
Hat gepredigt den Geistern, die im Gefängnis sind, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs harrte. Ist ja interessant, in der Stelle geht es nur um eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Es geht dort nur um die Menschen zur Zeit von Noah. Nicht um alle Menschen. Und ausgerechnet die Leute zur Zeit von Noah, das waren Leute, die es damals zu Lebzeiten gehört hatten und ungehorsam waren. Die Stelle erklärt sich eben so. Gott hat durch seinen Geist gewirkt, durch den Prediger Noah. In 1. Mose 6 sagt er, mein Geist soll nicht ewiglich richten mit dem Menschen, da er Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Gott hat eine Frist von 120 Jahren gegeben bis zur Sintflut. In dieser Zeit hat Noah gepredigt durch den Geist Gottes. Und jetzt sagt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 19, Christus ist gestorben und durch den Geist Gottes auferweckt worden. In diesem Geist ist er hingegangen und hat den Geistern, die übrigens jetzt im Gefängnis sind, im Totenreich, gepredigt. Aber nicht, er hat ihnen im Totenreich gepredigt, sondern hat den Geistern im Totenreich jetzt, hat er damals gepredigt, durch Noah. Das ist der Punkt. Und denn sonst käme man auf die Irrlehre, dass es eine Möglichkeit gibt, hier auf der Erde das Evangelium zu hören und dann nochmals nach dem Tod. Nein. Die Möglichkeit der Sündenvergebung ist nur möglich hier auf Erden. Darum sagt Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal, also ein einziges Mal zu sterben, danach das Gericht. Und der Herr Jesus sagt in Markus 2, auf das ihr aber wisst, Vers 8 oder 9, auf das ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, Sünden zu vergeben auf Erden. Warum auf Erden? Weil Sündenvergebung nur möglich ist, solange ein Mensch auf der Erde lebt. Sobald er im Jenseits ist, gibt es keine Möglichkeit für Sündenvergebung. Nur auf Erden. Und darum ist also wichtig, dass man 1. Petrus 3 korrekt so versteht, Gott, der Jesus ist in diesem Geist hingegangen, hat gepredigt zur Zeit von Noah. Und diese Menschen waren ungehorsam und jetzt sind sie im Gefängnis. Aber sie haben keine zweite Chance bekommen. Es ist wie wenn ich sagen würde, oder wenn ich heute Hans das Evangelium verkündigen würde. Morgen kommt er ins Gefängnis. Dann kann ich sagen, ich habe Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt. Aber ich habe es natürlich nicht verkündigt und bin in den Knast gegangen auf Besuch, sondern ich habe Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt. Also Hans, im Gefängnis, das Evangelium verkündigt. Dann ist das Problem gelöst. Und stimmt mit den Grundlehren der Bibel überein. Das ist ja der Punkt. Es gibt keine Möglichkeit einer zweiten Chance nach dem Tod. Es haben dann auch schon Ausleger gesagt, ja, das bezieht sich eben auf die Menschen im Alten Testament, den hat dann Christus nach seiner Erlösung verkündigt, jetzt ist der Sieg gekommen. So zum Beispiel in der Studienbibel von John MacArthur. Das geht natürlich nicht. Denn diese Stelle sagt nur von den Menschen zur Zeit von Noah, nicht von den alttestamentlichen Gläubigen. Also man kann ja nicht einfach den Text nehmen und plötzlich etwas hineinlesen, was gar nicht dasteht. Es geht wirklich nur dort um die Leute zur Zeit von Noah und die waren damals nicht gehorsam.
Aber warum wird es im Glaubensbekenntnis so besonders betont? Niedergefahren zur Hölle.
Ja, das hat Luther so verkündigt, aber Calvin hat das zu Recht abgelehnt. Also das war nicht eine Lehre, die alle Reformatoren geteilt hätten, sondern Luther, und darum hat auch Luther eben in Lutherbibel kann man auch die Überschrift finden, Höllenfahrt Christi. Ja? Also dort hat Luther geirrt, aber das macht keinen Abbruch an all dem, was er eben an Wahrheit Gottes in großem Maß ans Licht gebracht hat. Ja, eben genauso wie man bei Calvin sagen muss, das mit der Prädestination, das war falsch. Glücklicherweise ist das in seiner Institution nur ein kleiner Teil. Und da sind Seiten und Seiten lesen, das ist wunderbar.
Könntest du dazu noch Epheser 4,9 auslegen, damit das auch noch klar ist? Weil das wird da immer wieder als Gegenteil, was du gesagt hast, ausgedrückt.
Epheser 4, Vers 9, gerade in dem Zusammenhang noch kurz erklären, weil das in dem Zusammenhang auch erwähnt wird, also nicht nur die Petrusstelle, sondern Epheser 4, Vers 8. Darum sagt ihr, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinabgestiegen, was ist es anders? Hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Also das Hinabsteigen in die unteren Teile der Erde meint das Hinabsteigen ins Grab. Also der Herr Jesus hat sich als Sohn Gottes so tief erniedrigt, er ist auf diese Erde gekommen und schließlich ist er sogar in die Erde hineingetan worden. Ist in den Tod gegangen und ins Grab gelegt worden. Das ist das Hinabsteigen in die unteren Teile der Erde. Dieser Ausdruck wird im Alten Testament wiederholt, verwendet diese unteren Teile der Erde für das Grab. Hesekiel 29 bis 31 findet man den Ausdruck. Gut, jetzt gehen wir aber weiter. Falls noch etwas Wichtiges.
Jesus ist doch gestorben, ne? Dann war er doch nicht tot, oder nicht?
Ja.
Ja. Und wo war er dann?
Gut, also. Der Leib des Herrn Jesus wurde ins Grab gelegt, oder? Aber der Geist des Herrn Jesus, von ihm hat er gesagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und so ist der Herr Jesus, also sein Geist, ging ins Paradies. Und zwar mit dem Mitgekreuzigten, dem er gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lukas 23, Vers 43. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und so war also der Geist des Herrn Jesus im Paradies. Wo ist das Paradies? Das ist der dritte Himmel. Paulus nennt in 2. Korinther 12, 1 und folgende, das Paradies, den dritten Himmel. Die Bibel unterscheidet drei Himmel. Der erste Himmel, das ist der Lufthimmel. In dem fliegen wir herum mit dem Flugzeug. Und dann kommt der Astralhimmel, der Sternenhimmel, das ist das Universum. Dorthin schauen wir hinein mit dem Fernrohr. Und der dritte Himmel ist ein Bereich, der nicht zu dieser sichtbaren Schöpfung gehört. Und das ist der Bereich, eben, wo Gottes Tempel ist, das Haus des Vaters im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Das ist im dritten Himmel. Und da ist der Herr Jesus hingegangen, aber sein Leib war im Grab. Und bei der Auferstehung am dritten Tag, da wurde der Leib im Grab wieder auferweckt, indem er eben mit dem Geist und mit der Seele, dem menschlichen Geist und mit der menschlichen Seele des Herrn Jesus wieder vereinigt wurde.
Aber es war doch ein anderer Leib.
Ja, das heißt, es war nicht ein anderer Leib, sondern das war der Leib im Grab, der wurde auferweckt. Das ist, nach 1. Korinther 15 erklärt ja, der Leib, der auferweckt wird, der kann nicht mehr sterben. Aber das anders meint nicht, dass er wesensmäßig etwas anderes ist, sondern es ist derselbe Leib, der im Grab gelegen hat, dieser Leib wurde auferweckt. Und darum hat man auch die Wundmale des Herrn in diesem Körper gesehen. Und er konnte den Jüngern sagen, die meinten, ein Geist. wieso seid ihr furchtsam? Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Also, auch der Auferstehungsleib der Gläubigen wird ein Leib sein, der herrlich ist, nicht mehr verwesen kann, der nicht mehr sterben kann. Aber es ist wirklich der gestorbene Leib, den Gott wieder zusammenfügen wird zu einem neuen Leib, in dem Sinn, dass er neu. Ja, aber das durch die geschlossenen Räume hindurchgehen, das besagt noch nichts über die Natur des Körpers. Denn genau. Und Petrus auch. Also das ist mehr eine Frage der Physik. Und glücklicherweise wissen wir heute schon, dass Materie aus mehr Leerraum besteht als etwas.
Aber ja. Die Emmaus-Jünger hatten ihn nicht erkannt.
Ja, das heißt also, es wird ja beides gesagt, einerseits waren ihre Augen gehalten und andererseits eben war der Leib so, dass sie ihn zuerst nicht erkannt haben. Und dann haben sie ihn aber doch erkannt. Aber auch das ist nicht eine Aussage, dass der Leib des Herrn, der im Grab gewesen wäre, dass es ein anderer gewesen sei als der Leib, den der Herr vorher gehabt hatte. Ja?
Ich habe noch eine Frage zum dritten Himmel. Also bis jetzt dachte ich immer, der dritte Himmel besteht aus dem Paradies und dann ist aber noch der Himmel, in dem Gott sitzt. Denn Gott wohnt ja nicht mehr auf der Erde, sondern er wohnt ja im Himmel.
Oder ja.
Im Himmel. Wohnen ist falsch ausgedrückt, ist im Himmel.
Und also Paradies.
Ist noch das Paradies, in dem eben die Gläubigen, in das die Gläubigen kommen und dann erst nach dem Gericht werden sie dann so ganz bei Gott sein.
Mhm. Nein, das ist glücklicherweise nicht so. Und zwar, also der Herr Jesus sagt ja dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Ja.
Und in das Paradies wird in 2. Korinther 13 genannt, der dritte Himmel. Und Johannes sieht die Seelen der ermordeten Märtyrer in Offenbarung 6, die sieht er beim Altar im Himmel. Da kann man kurz aufschlagen, Offenbarung 6, Vers 9. Und als es, das Lamm Gottes, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar oder unten am Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Ja, jetzt wird hier gesagt, die Seelen der Gestorbenen, die sieht Johannes am Fuß des Altars. Nun, Offenbarung 11, Vers 19 sagt ja, im Himmel gibt es den Tempel Gottes. Der Altar steht vor dem Tempelhaus im Himmel, ja? Also können wir sagen, der himmlische Tempel steht im Paradies. Und dieser himmlische Tempel wird genannt von dem Herrn Jesus in Johannes 14, das Haus meines Vaters. Nicht wahr? In Johannes 2 nennt der Herr Jesus den Tempel in Jerusalem das Haus meines Vaters. Bei der Tempelreinigung sagt er, sie sollen das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus machen. Und in Johannes 14 nennt der Herr Jesus den himmlischen Tempel das Haus meines Vaters. Und er sagt den Jüngern, können wir kurz aufschlagen, dann ist die logische Brücke vollendet. Johannes 14, Vers 2, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Damit sind gemeint die Priesterwohnungen, die gerade neben dem eigentlichen Tempelhaus, schon im Tempel von Jerusalem gebaut waren. Also, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Also der Herr Jesus sagt, er geht ins Haus des Vaters, das heißt, in den himmlischen Tempel, der ja im Paradies ist. Und dort sind auch schon die Seelen der Abgeschiedenen. Das heißt also, es ist nicht ein Ort jetzt für die Gläubigen und dann werden sie später einmal überführt werden. Der Unterschied ist nur der, die verstorbenen Gläubigen sind jetzt dort im Haus des Vaters, aber noch ohne ihren Körper. Und das ist unvollständig, weil der Mensch wurde erschaffen von Gott als Einheit von Geist, Seele und Körper. Es ist zwar ein wunderbarer Ort, denn Paulus sagt in Philipper 1,21, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Und er sagt, es ist weit besser. Also es ist schöner als hier. Aber das war nicht ein Grund, jetzt eben das Leben jetzt zu vergessen. Paulus sagt, aber es ist nötig, dass ich jetzt da im Fleisch bei euch bin für seinen Dienst. Und so können wir also wissen, die abgeschiedenen Gläubigen, die sind in Glückseligkeit jetzt, aber noch nicht vollendet. Und Hebräer 11 am Schluss erklärt, dass auch alle alttestamentlich Gläubigen jetzt im Himmel sind, die werden vollendet werden bei der Entrückung, nämlich dann, wenn die Gemeinde vollendet wird. Da steht in Hebräer 11, Vers 39, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, all die Glaubenshelden und Heldinnen des Alten Testaments, haben die Verheißungen nicht empfangen, da Gott für uns von der Gemeinde, etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne oder getrennt von uns vollkommen gemacht würden. Die werden vollkommen gemacht, vollendet, ihr Körper wird auferweckt und wieder mit der Seele und dem Geist vereinigt, aber das wird nicht geschehen, getrennt von der Gemeinde. Das heißt, im gleichen Moment bei der Entrückung der Gemeinde, da werden nicht nur die Gläubigen der Gemeinde auferweckt werden, sondern auch alle alttestamentlich Gläubigen. Und dann werden sie vollendet werden. Aber sie sind schon jetzt in völliger Glückseligkeit, in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, aber eben noch nicht vollendet. Und wichtig, bei vollem Bewusstsein. Also es ist nicht ein Seelenschlaf, sondern sie sind bei vollem Bewusstsein. Wir sehen oft morgens 6, die können beten und können sprechen. Da kann man fragen, ja, kann die Seele unabhängig vom Körper denken? Ja, offensichtlich. Das ist ein Gebiet, wo wir wissenschaftlich nichts darüber aussagen können, aber Gott offenbart uns, wie das Wesen der Seele funktioniert nach dem Tod. Die Seele kann denken. Ganz genau. Ja. Und eben die Seele hat eine Eigenständigkeit, die kann denken und beten, wie das steht in Offenbarung 6. Noch etwas? Ja, bitte. Ja, Psalm 16. Du wirst meine Seele nicht dem Sheol. Nein, jetzt verwechseln Sie zwei Stellen. Seine Seele ausgeschüttet in den Tod, ist Jesaja 53, Vers 10. Aber Psalm 16, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe und wirst meine Seele dem Sheol nicht lassen. Das haben wir eben damals, als wir Psalm 16 durchgenommen haben, bei den messianischen Psalmen, haben wir das genauer angeschaut. Aber kurz für diejenigen, die nicht da waren, der Ausdruck Sheol im Alten Testament meint den Zustand des Todes. Im Neuen Testament entspricht der griechische Ausdruck Hades. Genau das gleiche wie Sheol im Alten Testament. Hades bedeutet im Griechischen wörtlich der Unsichtbare, Aides, der unsichtbare Bereich. Jetzt ist es aber so, im Alten Testament wird Sheol in zwei Arten gebraucht. Einerseits das Grab, kann er bezeichnen. Und andererseits auch das Jenseits. Weil eben im Tod sind wir zweigeteilt. Der Körper, das ist die diesseitige, der diesseitige Aspekt des Todes, der Körper ist im Grab. Und so kann im Alten Testament das Grab mit Sheol bezeichnet werden. Und da wird gesagt, im Sheol wird dich niemand loben. Ja? Man kann die Hände nicht mehr brauchen beim Gebet, die Stimme nicht mehr brauchen beim Gebet, alles verwest, alles kaputt. Aber Sheol meint auch eben das Jenseitige, aber es ist so, dass es sowohl den Ort der Gläubigen bezeichnet, als auch den Ort der Ungläubigen. Aber der Herr Jesus macht in der Geschichte in Lukas 16 klar, dass es da einen grundsätzlichen Unterschied gibt. Denn, ich sage Geschichte, es ist kein Gleichnis, das mit dem Lazarus und dem reichen Mann. Erstmal sagt der Herr nicht, er sagt jetzt ein Gleichnis. Und in keinem Gleichnis werden Eigennamen verwendet, wie Lazarus. Und in keinem Gleichnis werden wirklich bekannte Personen verwendet. Dort kommt Abraham vor. Hat keine? Nein, aber ich sage, in einem Gleichnis kommen nie Eigennamen vor. Und da wird Abraham erwähnt. Und Abraham erwähnt Moses und die Propheten. Es ist kein Gleichnis. Ja, das ist wieder ein anderer Aspekt, warum der Reiche nicht genannt wird, genau. Aber wichtig ist mir jetzt einfach dieser Aspekt, es ist kein Gleichnis und der Herr Jesus erzählt, was das ist. Der reiche Mann, der verloren ist, wird gesehen im Totenreich, aber dieser Ort wird genannt bereits ein Ort der Qual. Das ist aber noch nicht die Hölle. Das ist das, was in 1. Petrus 3, Vers 19 genannt wird, das Gefängnis. Die warten dort auf die letzte Gerichtsverhandlung vor dem großen weißen Thron nach dem tausendjährigen Reich. Und Lazarus, er ist im Schoß Abrahams. Was ist das? Das ist einfach der Ausdruck bei den Rabbinen für das Paradies.
Oder bei Christo Jesu.
Wie?
Oder bei Christo
Jesu. Und Paulus nennt diesen Ort in Philipper 1 bei Christus. Bei Christo. Das ist also alles das Gleiche. Das Paradies, der Schoß Abrahams bei Christus. Und beide Bereiche, sowohl das Paradies für die Erlösten wird genannt Hades, wie auch der Ort der Qual wird genannt Hades. Und in Apostelgeschichte 2 zitiert Petrus aus Psalm 16 und sagt, da hört man die Stimme des Herrn dort, du wirst meine Seele dem Hades nicht lassen. Da sehen wir, dass der Herr Jesus also auch seine Seele war im Jenseits, im Paradies. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch mit der Zeit.
Ich glaube, da fehlt noch ein Stück. Wo sind die Gläubigen noch? Jetzt haben wir gehört, der Anbetungsort von dem Thron Gottes, die Wohnungen im Hause des Vaters und wo ist unser Arbeitsfeld? Ich dachte dann 1. Korinther 6.
Was an?
An 1. Korinther 6.
Ja, klar, das kommt aber noch in der Zukunft dann. Eben, wenn die Erlösten einmal mit ihrem Auferstehungskörper in der Herrlichkeit sein werden, dann werden wir im tausendjährigen Reich und dann auch in der Ewigkeit zwar im Haus des Vaters wohnen, aber mit Christus auf der Erde regieren. Also das wird sehr dynamisch. Keine Angst, es wird nicht langweilig. Ja, da muss man ständig wechseln, oder? Vom Jenseits ins Diesseits. Oh, wir müssen noch eine Stunde anhängen, glaube ich.
Wenn wir jetzt zum Beispiel die in Christus Gestorbenen
ja
hier auf die Erde runtersehen, das haben meine Kinder mich nämlich schon gefragt, ob ihre Oma jetzt, die im Himmel ist, also die gestorben ist, ob sie hier runterschauen kann und die Kinder sehen kann.
Also es ist so, Abraham kann ja hinübersehen an den Ort der Verlorenen. Denn er kann aus dem Paradies kann er mit dem reichen Mann kommunizieren. Es besteht sogar ein Sichtkontakt. Es wird nicht gesagt, dass Lazarus hinübersieht und dass er damit gesprochen hat, aber Abraham konnte es. Ja? Also es zeigt grundsätzlich, dass sogar im Jenseits eine Sicht, Beziehung da ist. Und noch etwas Interessantes jetzt zur Erde, das war ja die Frage. Ich wollte ja nicht, das ist ein Trick, wenn man eine Frage nicht beantworten kann, dann muss man etwas anderes beantworten. Aber das wollte ich nicht. In Offenbarung 16 sehen wir die Engel im Himmel, im Tempel Gottes, und sie nehmen diese goldenen Schalen, das sind eigentlich diese Blutsprengschalen des Tempels im Himmel, und ein Engel nach dem anderen gießt die Schale aus auf die Erde. Und dann wird gesagt, sie wird gegossen auf das Meer, auf die Ströme. Und das macht eigentlich die Sichtmöglichkeit aus dem dritten Himmel auf die Erde. Macht das klar, ja? Wenn der Engel quasi im Himmel ist, die Schale ausgießt auf die Ströme. Damit will ich sagen, diese Stelle zeigt, dass es offensichtlich möglich ist, eine solche Sichtverbindung zu haben. Aber damit wird nicht gesagt, dass alle, die nun beim Herrn sind, dass die jetzt ständig diese Sichtbeziehung hätten.
Aber mindestens ein Erinnerungsvermögen, das ist da.
Das auch, ja klar. Auf alle Fälle. Ja, und unsere Identität wird immer bleiben. Und darum sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 8, Vers 17, im tausendjährigen Reich werden die Menschen kommen von verschiedenen Himmelsrichtungen und sie werden zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen. Also Abraham ist Abraham und er wird als Abraham erkennbar sein. Und die können auch mit ihm, Menschen, die keine verherrlichten Körper haben, können mit Abraham, der dann den Auferstehungskörper haben wird, können mit ihm essen, mit ihm kommunizieren, mit ihm Gemeinschaft haben. Also es sind schon ganz interessante Dimensionen. Es ist ja so, wir sollten ja nicht Dinge erforschen wollen, die uns die Bibel nicht sagt. Aber es ist eine andere Gefahr, dass man zu wenig von dem wahrnimmt, was die Bibel uns sagt. Und das dürfen wir sehr wohl wissen.
Also langweilig wird es nicht, gell?
Nein, nie, nie.
Ist es möglich, dass wir sagen, hallo Abraham oder hallo Mose, dass wir ihn sofort erkennen, wenn wir...
Ja, wir sehen ja sogar... Das war ja auch ein gewaltiges Wunder, dass Abraham und dass Mose und Elia erschienen sind auf dem Berg der Verklärung. Also Gott hat die zwei für eine kurze Zeit auferweckt und sogar Petrus, die Jünger, die dabei waren, haben realisiert, wer das ist. Also da sehen wir schon vorweggenommen, dass diese Interaktion wird da sein. Also es ist nicht eine Fantasie, wenn man sich vorstellt, dass man dann tatsächlich einmal Daniel fragen kann, wie war das damals bei Nebukadnezar? Oder Mose fragen, wie war das damals, als du dann doch den Felsen geschlagen hast? Ja, gut, wir müssen doch einen Punkt machen. Wir wollen noch beten zum Schluss.